Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts, powered by Tipico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid bei einem Experiment, Freunde, denn wir haben 20 Uhr, wahrscheinlich gleich 48 deutscher Zeit gerade. Das heißt, im Endeffekt haben wir noch 12 Minuten Trade-Deadline. Wir sind sozusagen live drauf, was natürlich auch nur halb live ist, weil bis ihr es hört, ist schon lange nichts mehr live und ihr wisst, was so passiert. Aber ihr werdet unsere unfassbaren Reaktionen auf das mitbekommen, was noch passiert. Wahrscheinlich auch nicht passiert. Ole hat mir gerade gesteckt, dass DeMar DeRozan schon gesagt hat, dass in Chicago nichts mehr passiert. Warum auch? Man braucht es ja nicht. Es läuft. Ne? Von daher, wir schauen jetzt einfach mal, vielleicht täuscht er sich ja auch. Vielleicht geht noch ein bisschen was, wir gucken mal. Und wir wollen das Ganze natürlich richtig bearbeiten. Ne? Wir machen jetzt hier keinen Spaß, keine halben Sachen. Und deshalb haben wir quasi einen Mann vor Ort. Und deshalb sitzt er mir quasi sehr, sehr weit entfernt gegenüber, der auch in New York City niemals Unwache.
Ohne Schreaks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole zum Start. Ganz kurz, wie ist es?
Gut ist es. Die Sonne scheint. Das habe ich zu Hause lange nicht gesehen.
Kennt der Hamburger nicht, ne?
Ja, für mich ist das neu. Neuland. Also das muss man schon so sagen. Aber es gefällt mir. Also ich könnte mich dran gewöhnen. Und jetzt ist das Ganze auch nochmal irgendwie vom Timing her noch besser geworden, weil ich halt auch am Samstag zu einem Spiel der Nets gehe und da ja vielleicht ein Debüt sehe von jemandem, der uns...
Alten Bekannten.
Genau, der uns beschäftigt.
Ja, der Dennis, der Schröders-Dennis, geht nach Brooklyn. Werden wir natürlich intensiver drüber sprechen, über den Trade und über diverse andere, die bis jetzt so kamen. Und wie gesagt, vielleicht noch kommen. Also wir haben noch gut 10 Minuten. Es gab, wann war denn das? Es muss schon, das ist Jahre her, oder? Dieses, wo sie in den letzten paar Minuten irgendwie noch zig Trades durchgeballert haben. Kannst du dich erinnern?
Ja, ich habe da rund um die NBA gemacht, deswegen kann ich mich sehr gut daran erinnern, weil ich völlig wahnsinnig geworden bin und danach noch Stunden gebraucht habe, um das alles auseinander zu sortieren.
ohne Kaffee die ganze Nacht einfach rumgerannt, weil komplett durch gewesen.
Nee, ohne Kaffee ist das ist ein Gerücht.
Ja, geht bei dir nichts, oder was?
Ja. Okay. War in dem Fall schon, war das schon wichtig.
Ja, das war hart, ich weiß noch. Ich glaube, ich habe mir da sogar dieses NBA-TV-Special angeschaut damals und fand auch dann, ich glaube, David Aldridge hat auch Probleme gehabt, irgendwie hinterherzukommen, weil es einfach und dann, war ein bisschen Marktschreier-mäßig fast schon, aber vielleicht
damals, wie gesagt. Isaiah Thomas zu den Celtics gebracht und das war ja auf jeden Fall für eine Zeit lang eine sehr gute Sache,
das stimmt. Schauen wir mal, was heute noch so passiert. Vorhin kam noch rein Jordan Clarkson, den wird es wohl nirgendwo hin verschlagen, der bleibt nämlich tatsächlich in Utah. Es sind so ein paar Kollegen, bei denen man...
Walsh jetzt gerade die Haken behalten, DeJounte Murray.
Ist es so, ja, siehst du. Der Laker hat ja auch schon mehr oder weniger durchklingen lassen, dass da nichts groß passiert, weil sie im Sommer 3 Draftpicks haben, 3 First-Rounder, die sie traden können. Können sie nämlich auch den im Jahre 2058 traden und das, also wir wissen ja.
Bereite dich vor auf ein weiteres halbes Jahr Gerüchte darüber, ob sie Donovan Mitchell bekommen, sage ich dir jetzt schon
mal. Ja, ging los jetzt, ne? Ja, genau, weil er ist ja unzufrieden in Cleveland und so. Und
ja, also mit einer 15-1-Bilanz aus den letzten 16 Spielen sollte man auch unzufrieden sein.
Genau, und auch diverse Podcasts bringen ihn ja mittlerweile sogar mit dem MVP in Verbindung. Nicht, dass er jetzt MVP wird, aber zumindest, also deswegen, ich glaube auch, dass bei ihm momentan, also ich hätte auch mehr Bock auf die Lakers gerade an seiner Stelle als auf die Cavs. Und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Wenn wir schon in New York sind, ne, also ich meine, es ist ja, bringt ja irgendwie was, also es ist ja offensichtlich, weil eigentlich der große Headliner bis jetzt, der große Headliner sind eigentlich die Knicks. Und sie haben irgendwie, es ist interessant, weil es ist jetzt nicht so der ganz dicke Name, wir haben ja in den letzten Tagen, Wochen immer so ein bisschen über Malcolm Brogdon gesprochen, so als quasi Playmaker wieder von der Bank, der quickly ersetzen kann. Jetzt haben sie geholt Alec Burks und Bojan Bogdanovic. Bojan Bogdanovic verlässt tatsächlich die Pistons und geben dafür ab Evan Fournier, Quentin Grimes, Malachi Flynn, mein alten Freund Ryan Arcidiaco, ne? Shoutout. Und 2 Second-Rounder. Ganz kurz, also ich finde, so für die Breite und Tiefe, das ist eigentlich das Gleiche, ergibt es relativ viel Sinn irgendwie. Also weil, ne, du hast jetzt, du bekommst mehr Scoring von der Bank, du hast einen vielseitigen Wing mit Bogdanovic, der werfen kann. Du hast 2 Floor-Space im Endeffekt. Ich glaube, Tom Thibodeau soll auch Fan von Alec Burks sein. Der kann sich damit schon mal auf 40 plus Spielminuten einstellen. Und gerade jetzt in der Phase, in der die Verletzungen doch zuschlagen, ich meine, OG Anunoby ist jetzt auch seit 6, 7 Spielen raus mit Ellbogenverletzung. Erst hieß es irgendwie, glaube ich, Entzündung. Jetzt sind es wohl Knochenteile im Ellbogen. Also da sind auch noch ein bisschen Fragezeichen dahinter, aber so grundsätzlich, sie haben da jetzt zwei Spieler reingeholt, die ein bisschen was auffangen können jetzt und die, also meiner Meinung nach, und gleichzeitig auf Sicht halt eben ihnen auch Tiefe geben und neue Optionen halt auch geben, also gerade was das Spacing angeht. Jetzt wäre aber meine Frage, Grimes war ja schon etwas in Trade-Gerüchten die letzten Tage, hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Ich meine, dieses Jahr, der Wurf war nicht so da, er hatte ja auch eine Verletzung irgendwie und hat, ja, ich war insofern überrascht, als dass es halt so zweites Jahr, erstes Jahr war ja richtig gut, auch 3&D und war eigentlich so der perfekte Komplementärspieler auch so ein bisschen oder ein sehr, sehr guter Komplementärspieler. Ich war ein bisschen überrascht, dass man auf diesen Zweitjahresprofi, auf den Sophomore dann da jetzt schon eben so ein bisschen dann die Uhr über den Kopf gestellt hat. Aber ist es dann im Endeffekt vielleicht wirklich so, dass die Knicks dann doch schon einen Schritt weiter sind und dann halt jemand Fertigeren brauchen, in Anführungszeichen, und dass auch Dante DiVincenzo zum Beispiel diese Rolle auch übernehmen kann von Grimes.
Er hat sie ihm ja quasi schon abgenommen.
Ja, genau.
Also fürs Protokoll, es ist schon das dritte Jahr für Grimes.
Ah ja, stimmt, sorry.
Also, ja. Rookie-Jahr war ganz gute Ansätze, zweites Jahr war dann eigentlich richtig gut. Also das war das letzte Jahr, da fand ich
genau sowas, ja,
richtig. Sehr gut, bin auch zu einem großen Quentin Grimes-Fan geworden.
Ja.
Und in diesem Jahr ist es dann aber tatsächlich einfach so gelaufen, dass, also Josh Hart hat ihm Minuten abgegraben, Dante DiVincenzo hat ihm ganz viele Minuten abgegraben und auch Touches. Also das war früh in der Saison, haben sich Grimes und auch ein paar andere Leute bei den Knicks so mehr oder weniger darüber beschwert, dass sie ein bisschen selten den Ball bekommen. Was auch dann dazu geführt hat, dass er auf die Bank gesetzt wurde, in der Hoffnung, dass er dort halt irgendwie so ein bisschen mehr irgendwie offensiv übernehmen kann. Aber in Wirklichkeit ist es halt so ein bisschen verkümmert. Und also das, was ihn irgendwie letzte Saison in meinen Augen sehr ausgezeichnet hat, so dass er sich halt einfach auf die Sachen konzentriert hat, die er richtig gut kann und die auch dann einfach sehr effizient umgesetzt hat. Also vor allem aus den Ecken richtig guter Dreierschütze, der auch Closeouts attackieren kann und so. Ja. Und defensiver Fokus und der einfach halt nicht, die er nicht viel genommen hat, aber sehr viel gegeben hat. In dieser Saison war das irgendwie ein bisschen schwieriger. Und dann ist es, glaube ich, echt halt an den Punkt gekommen, nach dem dritten Jahr musst du dann ja irgendwie schon darüber, also idealerweise weißt du da ja schon ungefähr, willst du den jetzt langfristig behalten oder nicht. In dem Fall sah es wohl nicht so aus, weil, glaube ich, beide Seiten dann am Ende nicht ganz so zufrieden waren. Und weil jetzt, wie du gesagt hast, die Knicks auch an dem Punkt sind, wo man halt sagen kann, irgendwie, wir sind ja jetzt schon ziemlich gut. Sollen wir nicht gucken, ob wir auch jetzt gerade im Hier und Jetzt noch ein kleines bisschen besser werden können und halt auch noch was adressieren können, was uns gerade fehlt. Und da würde ich schon auch sagen, also dass gerade jemand wie Bogdanovic, der ist ja nicht nur ein Shooter, sondern halt auch wirklich jemand, der auf viele Arten scoren kann. Der halt absolut. Gerade so, wenn sie ihn, ich nehme mal an, also wenn Randall und Anunoby beide gesund sind, dann wird Bogdanovic schon eher von der Bank kommen. Aber da kann der halt dann auch einfach wirklich ein richtig guter zusätzlicher Scorer nochmal sein. Ja. Klar, er ist jetzt positionell nicht der Quickly-Ersatz, aber so in Sachen Creation, mehr Scoring und so, ist es dann vielleicht schon ein bisschen der Quickly-Ersatz sozusagen. Und Burks trifft in dieser Saison halt auch über 40% seiner Dreier, ist nicht der beste Verteidiger. Also da würde ich Grimes sogar ein bisschen mehr Potenzial bescheinigen, aber ist halt, glaube ich, also das ist halt so ein fertiger Profi. Und das ist halt, also
genau.
Letzte Saison hatte ich den Eindruck, dass es Grimes auch schon, aber diese Saison war es halt dann irgendwie ein bisschen anders. Und dann haben sie sich halt letztendlich einfach zwei Leute reingeholt, die ihre sowieso schon, wenn sie mal gesund sind, sehr, sehr gute Rotation noch besser und noch tiefer macht. Und also bei allem, was bei den Knicks halt schon richtig gut gelaufen ist in dieser Saison, war das immer noch ein Team mit einer sehr, sehr niedrigen Dreierrate. Ich glaube sogar den niedrigsten der Liga am Ende. Und da haben sie, das haben sie jetzt halt einfach adressiert. Und sie haben dafür, abgesehen von Grimes, gar keinen wichtigen Teil ihrer Rotation und keinen Erstrunden-Pick abgegeben. Ja. Also das ist meiner Meinung nach überragend.
Und, absolut.
Also macht sie auch als Team einfach noch gefährlicher. Also jetzt abgesehen davon, dass es ihnen natürlich auch erstmal über die Zeit jetzt helfen wird, wo halt Randall fehlt und bei Anunoby müssen wir mal gucken. Also vielleicht sind sie nach dem All-Star-Break auch beide wieder dabei, aber vielleicht halt auch nicht. Und dann ist es halt auch eh schon mal gut, die Rotation einfach noch mehr zu vertiefen.
Ja, und es wird halt auch vielseitiger, finde ich. Also gerade durch Bogdanovic und gerade weil du noch mehrere Scoring-Optionen hast. Und das war ja schon eine Geschichte, dass bei den Knicks, so gut sie waren in letzter Zeit, aber dass das Scoring nicht immer einfach aussah. Und es sah in letzter Zeit schon besser aus. Aber da bringt, glaube ich, also Burks durch sein Spacing, aber gerade auch Bogdanovic bringt da halt nochmal eine ganz andere Komponente mit rein. Und dadurch, ja, wie du sagst, also ich meine, sie sind sogar diesen Fournier-Vertrag, haben sie sogar an den Mann gebracht. Und Grimes, glaube ich, könnte vielleicht auf Sicht wehtun. Gleichzeitig vielleicht noch ganz kurz den Switch zu den Pistons. Für die Pistons ergibt es schon auch Sinn irgendwie, oder? Also sich mit Grimes eben einen potenziellen 3-and-D-Wing zu holen. Ich weiß, man weiß jetzt natürlich nicht, wie die Angebote waren. Ich glaube, Bogdanovic-Vertrag läuft ja aus.
Burks nee, der hat aber, also der für nächste Jahr hat er also 2 Millionen sind garantiert. Das
sind genau
also,
so.
Es ist nicht ganz auslaufend, aber ja. Also wenn sie ihn nicht behalten wollen, dann können sie mit dem Vertrag auch spielen. So, ja. Also im Prinzip so, wie jetzt der Fournier-Vertrag ja auch war.
Ja.
Der ist, kann auch Trade-Masse dann sein.
Ja, genau. Aber dann für die Pistons war es jetzt war es nicht mehr so entscheidend. Wir sind ja auch irgendwie bei der Timeline und keine Ahnung. Aber Grimes wäre jetzt theoretisch jemand, finde ich, bei dem sich die Pistons einreden können oder bei dem sich die Pistons überlegen können. Okay, also der kann gemeinsam mit Ivy, mit Cunningham, mit Duran wachsen, je nachdem, wie das dann am Ende aussieht. Also Pistons haben ja auch Killian Hayes gewaved, sie haben mehrere Trades gemacht, gehen wir ja gleich noch drauf ein und haben dann da auch, mussten auch richtig Platz schaffen. Joe Harris haben sie auch gewaved. Also, aber ich finde, Grimes ist passt, also es ergibt jetzt für die Pistons Rotation für mich mehr Sinn. Oder wie siehst du es?
Ja, voll. Also das ist ja jemand, der, wenn er sich wieder mehr besinnt auf das, was wir letzte Saison schon von ihm gesehen haben, dann ist das halt auch ein perspektivisch guter Fit neben den Spielern, die sie schon haben. Und das ist ja etwas, was sie adressieren mussten. Und er ist halt kein alter Fart wie jemand wie Burks oder Bogdanovic, sondern halt jemand, der auch mit den Smith Cunningham und Co. halt zusammen wachsen kann. Und insofern finde ich, das ist auch von also sie haben ja auch gestern schon 2 Trades gemacht und haben heute schon mehrere gemacht. Also waren wirklich sehr aktiv. Das ist mit Abstand das Beste, was sie bisher bekommen haben, meiner Meinung nach. Halt, weil ich auch nach wie vor schon von Grimes Potenzial relativ überzeugt bin. Da denke ich also, mal gucken, wie dann der Vertrag aussieht, den er am Ende bekommen wird. Aber so für den Moment ist das erstmal auf jeden Fall, finde ich eine gute Sache. Also auch so den Flügel einfach ein bisschen aufzupolstern mit Leuten, die Perspektive haben. Sie haben ja auch Simone Fontecchio geholt.
Ja.
Ich meine, so über die Jazz können wir dann auch noch sprechen, aber deren Stealth-Tank-Job mit oder Stealth-Team-Sabotage hat auf jeden Fall auch wieder früh angefangen.
Ja.
Aber das, finde ich auf jeden Fall auch nicht völlig verkehrt. Natürlich kann Monty Williams auch einen Weg finden, Shake Milton und Troy Brown lieber spielen zu lassen als die jungen Spieler, aber wir werden sehen.
Ja, Monty Williams hat bis jetzt immer Wege gefunden. Mal schauen, wie es jetzt aussieht. Aber ja, Fontecchio ergibt auf jeden Fall auch Sinn. Also halt als langer Wing, der werfen kann, der auch noch ein bisschen verteidigen kann. Trifft 39% gut von draußen dieses Jahr. Also es ist schon irgendwie klar, bei den Pistons, man kann immer so ein bisschen Fragezeichen hintersetzen, aber ich finde das jetzt okay. Wir gehen da jetzt gleich noch näher drauf ein, würde ich sagen. Für den Moment aber, wir wollen ja noch kurz mal zurückschwenken zu den Knicks. Dafür machen wir aber eine Runde Werbung. Ja, ihr wisst ja, bei unserem Partner Tipico Sportwetten könnt ihr euch mittlerweile, wir haben es ja schon oft gesagt, gibt es auch die Saisonwetten. Und interessant sind natürlich die Knicks, was die Buchmacher den Knicks so zugestehen an Chancen, in die Finals einzuziehen, sprich die Eastern Conference zu gewinnen. Und da sind wir momentan bei einer 11er-Quote. Damit sind sie zwischen den Bucks mit einer 3,2er-Quote und den Sixers mit einer 12er-Quote, die natürlich abgesagt sind nach den letzten Spielen, die sie verloren haben, natürlich nach Embiids Verletzung. Auch andere sind angeschlagen und so, also da läuft es momentan eher so semi. Und wie würdest du denn die Knicks jetzt, kannst du dir vorstellen, dass die Knicks jetzt, wenn wir, also wir müssen natürlich dann davon ausgehen, dass Randall halbwegs zeitnah zurückkommt, dass Anunoby nicht länger ausfällt, aber wenn sie wirklich mit voller Kapelle in die Playoffs gehen, kannst du dir dann vorstellen, dass sie wirklich ja am Ende auch Boston irgendwie gefährlich werden können?
Also ich habe sie ja neulich auch schon mal angepriesen, so ein bisschen als Stealth-Team, was einen tiefen Run angehen könnte. Und ich habe das Gefühl, also sie haben ihre Chancen dafür verbessert. Im Moment hat man natürlich echt so die Fragen, sind die denn irgendwann auch mal gesund oder wird das halt nichts? Aber wenn da zum richtigen Zeitpunkt was draus wird, dann ist das halt, finde ich, schon ein Kader, der einfach nicht viele Lücken offenbart. Und ich glaube auch dann, dass gerade jemand wie Bogdanovic super hilfreich sein kann, dann in Situationen, das werden wir in den Playoffs viel sehen, dass halt Teams 2, 3 Verteidiger Richtung Brunson schicken, weil halt einfach sonst teilweise nicht so viele Ballhändler, gefährliche Scorer da auf dem Feld sind, aber Bogdanovic kann das halt sein. Und also, ich meine, Randall kann es teilweise auch sein, der hat jetzt nicht den besten Playoff-Record, aber ich finde schon, dass das ist halt ein Team, was ja schon relativ viel abdeckt. Die können verteidigen, die haben ihre offensiven Stärken, die sie auf jeden Fall nutzen können. Die Offensive ist jetzt auch noch facettenreicher geworden. Sie haben einen der besten Flügelverteidiger überhaupt in der Liga und auch noch viele andere Optionen, die sie halt auf die Top-Spieler im Osten auch ansetzen können, also auch beispielsweise gegen Boston. Ich würde schon immer noch sagen, dass, also, dass Boston mehr Talent hat. Mhm. Und also in der Spitze haben auch andere Teams mehr Talent. Milwaukee beispielsweise auch, aber wenn du jetzt so auf den, also Qualität des Gesamtkaders und der gesamten aktiven Rotation guckst, dann da sind die Knicks schon echt richtig gut, finde ich. Also ich würde es nicht ausschließen, dass die einen tiefen Run hinlegen. Da muss schon alles dann richtig zusammenlaufen, aber das ist ja immer so. Ja. Und also ich halte auch die Entwicklung, die Brunson hinlegt, für sehr real und glaube nicht, dass das dann, also er hatte ja letzte Saison in den Playoffs gegen die Knicks ziemliche Probleme, als die halt ihn dann auch teilweise getrappt haben, teilweise halt viel länger auf ihn angesetzt haben.
Bitte? Gegen die Heat, meinst du?
Ja, gegen die Heat,
ja, genau. Ich gesagt. Nix.
Also, ja, ich bin natürlich gegen die Heat. Gegen die Knicks hat er nur im Training gespielt und ja, dominiert, habe ich gehört. Nee, aber dadurch, dass er jetzt ein viel, viel besserer Pull-Up-Shooter auch noch geworden ist und also viel höheres Volumen, was die Dreierquote angeht und jetzt mehr Spacing-Qualität um sich herum hat, kann ich mir halt vorstellen, dass er jetzt auch in den Playoffs einfach noch besser aussehen wird, ja, als er es bisher getan hat. Und dann würde ich schon sagen, die sind nicht chancenlos, also gegen kein Team, meiner Meinung nach, im Osten.
Stimme ich dir zu, also gerade, weil du hast ja auch angesprochen, dass sie die Möglichkeit haben, die einfach unterschiedliche Sachen zu präsentieren, also sowohl offensiv als auch defensiv und dann immer wieder und dann kommt irgendwann noch ein Josh Hart rein und crasht die Boards als Guard und du hast die Bigs, man weiß nicht, ob Mitchell Robinson vielleicht noch fit will, aber allein Hartenstein, haben wir auch schon bei intensiver drüber gesprochen, wie sehr er gegnerische Bigs irgendwie halt in Bewegung hält, Stress die ganze Zeit und es ist, glaube ich, halt nicht angenehm, gegen sie zu spielen, grundsätzlich, aber es kommt halt immer wieder irgendwas Neues und Bogdanović gibt da mehr Möglichkeiten, Burks gibt dann eben durch sein Shooting mehr Möglichkeiten und ja, würde ich auch sagen. Dann lass uns noch mal ganz kurz, weil ne, Balance ist uns sehr, sehr wichtig, auch ganz kurz noch in den Westen schauen. Da haben wir ein anderes Team, über dessen Trade wir gleich intensiver sprechen werden. Die Thunder, OKC, momentan eine 10er-Quote. Davor sind nur die Suns mit 7,5, die Clippers mit 3,6 und Nuggets mit 2,9. Minnesota hat auch eine 10er-Quote. Wir sprechen gleich intensiv über den Trade, deswegen nur ganz kurz. Sie haben Gordon Hayward geholt, haben keine wichtigen Rotationsspiele dafür abgegeben. Sprung, ja. Noch mehr Möglichkeiten. Rebounding vielleicht nicht intensiv irgendwie abgedeckt, aber Gordon Hayward ist natürlich immer ein Fragezeichen, was die Gesundheit angeht. Aber grundsätzlich, wie schätzt du die Thunder jetzt stärker ein und noch mehr in Richtung Denver, Richtung Clippers orientiert?
Also, sie haben immer noch ein Defizit in Sachen Erfahrung und in Sachen Rebounding. Das haben sie jetzt nicht adressiert, weil sie jetzt auch nicht super viel verändert haben. Aber sie haben einen, wenn er fit ist, richtig guten Spieler reingeholt, der Spiele für sie closen kann. Also der in einem Playoff-Closing-Lineup mehr Sinn ergibt als ein Josh Giddey beispielsweise. Und insofern würde ich schon sagen, sie sind besser geworden durch den Trade. Ich denke, die Quote ist trotzdem schon fair, also dass sie nicht auf der Höhe sind wie die drei Teams vor ihnen. Das ergibt schon irgendwie Sinn. Aber auch das ist ein Team. Manchmal wird man ja auch überrascht, ne? Also als OKC ist da ja das beste Beispiel für 2012. Ich meine, die hatten vorher auch schon Playoff-Erfahrungen gesammelt, aber eigentlich war das auch so ein Team, was sehr, sehr jung war und dann auf einmal in den Finals stand. So, ja. Das passiert jetzt nicht oft, aber es kann passieren und die haben auch da, wenn du jetzt auf Gesamtqualität des Kaders guckst, ist es halt schon wirklich extrem und ich finde, also für mich war schon immer eins der relativ großen Fragezeichen, wie sieht das denn in den Playoffs aus? Am Ende von engen Spielen, aber also grundsätzlich eigentlich in Spielen, wo halt mehr defensiver Gameplan seitens des gegnerischen Teams da ist, wenn du halt Lou Dort und Josh Giddey auf dem Feld hast, wie werden die dann verteidigt? Ja. Und wenn du halt Giddey durch Hayward öfter mal ersetzen kannst, und also ich meine, Cason Wallace hat man ja auch noch als weitere Option. Sie haben ja grundsätzlich sehr, sehr, sehr viele Leute, auch Kenrich Williams beispielsweise, das macht sie halt einfach noch ein bisschen tiefer, noch ein bisschen gefährlicher und auch für mich schon noch ein bisschen Playoff-tauglicher tatsächlich.
Ja, gerade weil sie diesen Ballhandling-Aspekt mit Hayward ja auch mit reinbringen, den Giddey ja hat.
Genau, der hat auch ein gutes Driving-Game. Ne? Ja. Also damit passt er halt auch einfach wirklich gut zu den
Sachen. Ja, und passt auch gerne, also es ist genau, du holst den Spieler rein, der vom Typen her zu dir reinpasst. Hast du ja auch oft angesprochen, dass jetzt nicht jeder Big zwingend Sinn ergibt, weil er irgendwie anders spielen würde und so. Und jetzt hast du halt, du hast jetzt zwar keinen Big geholt, aber wie du sagst, du hast jetzt jemanden reingeholt, der dein Lineup in einem Playoff-Setting irgendwie noch sinnvoller gestalten kann, sollte er denn fit sein. Genau, wir gehen jetzt gleich noch ein bisschen tiefer drauf ein. Hört euch noch folgenden Hinweis an, natürlich auch von mir noch kurz der Hinweis, alles, was wir hier erzählen, wie immer ohne Gewähr. Freunde, und nicht vergessen, 18 plus, erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de. Und damit zurück, also ganz kurz noch, wir sind jetzt mittlerweile, jetzt hat unser Experiment hat sich natürlich brutal gelohnt, es ist 21.07 Uhr und es sind noch ein paar kleine Dinge, also ich weiß nicht, was ich gesehen habe, sind noch ein paar kleine Dinge passiert. Zum Beispiel waven die Raptors wohl Spencer Dinwiddie.
Das ist echt krass.
Genau, also planning to wave laut Shams. Und ist natürlich jetzt interessant auf dem Buyout-Markt. Ganz kurz, hast du auf den ersten, so kommt dir jemand, wo du sagst, da würde hinpassen?
Ja, der wird bei den Lakers landen, das kann ich dir jetzt schon mal sagen.
Ja. Ja.
Also das haben auch schon mehrere Leute berichtet, dass der dort, also kommt ja auch aus LA, dass da Interesse bestehen könnte. Ist jetzt auch nicht unbedingt der Spieler, der ihnen ihre Shooting-Probleme löst, aber Lakers haben ja absolut gar nichts gemacht auf der, also jetzt so auf dem Trademarkt, weil sie natürlich die Pulver behalten für in der Offseason, wenn sie dann alle Teams überbieten können mit den drei Picks in, wie du gesagt hast, 2055 oder was auch immer. Aber ja, die werden halt auf den Buyout-Markt gucken müssen. Und da würde ich schon denken, dass das wahrscheinlich ein Spieler ist, bei dem sie sich melden. Ist aber schon krass, ne? Also das ist halt wieder das Team, über das mit Abstand am meisten geredet und spekuliert wurde.
Ja, einfach nichts gemacht. Gut, nachdem dann halt DeJounte Murray auch dann in Atlanta bleibt, ist natürlich ein großer Kandidat dann irgendwie weggebrochen. Aber gleichzeitig, also ich meine, er bleibt. Ein Grund ist wahrscheinlich auch, dass die Angebote nicht so da waren, wie es die Hawks gern gehabt hätten. Und da muss man, also wie gesagt, das ist ja auch immer ein Ding, was mich immer so ein bisschen stört, so an dieser Lakers-Zentrik, und ich meine, wir sprechen ja auch viel drüber, wir nehmen uns da jetzt nicht aus, aber ich denke mir, okay, also wenn ein Team will, dann kann es die Lakers eigentlich immer überbieten. Trotzdem haben sie gleichzeitig, muss man natürlich auch sagen, letztes Jahr haben sie relativ viel gemacht, haben relativ, waren relativ aktiv, haben ihr Roster ja auch so verbessert, dass sie dann am Ende in den Conference Finals standen, aber irgendwie dieses Jahr, ich habe es jetzt irgendwie nicht gesehen. Also gerade wenn du sagst, jetzt jemand wie Murray und dann halt immer als erstes Jahr und dann bieten sie halt die Angelo Russell und dann denke ich mir, okay, die Hawks haben jetzt halt nicht so wirklich das Pairing Murray, Trae Young passt jetzt gerade nicht so gut, aber ich habe jetzt nicht zwingend Russell dann an der Seite von Young gesehen, irgendwie besser als Murray. Also warum sagen die Hawks dann ja, klar, dann irgendwie drei Team-Trade und bla bla, aber es ist ja egal. Nochmal ganz kurz zu Gordon Hayward. Details, Hayward eben nach OKC, zu den Hornets kommen Davis Bertans, Trey Mann und Vasa Micic.
Das tut mir in der Seele weh.
Ja.
Muss ich gestehen. Einfach weil der seit Jahren gesagt hat, nee, also NBA reizt mich schon, aber wenn dann nur halt in einem guten Team, wo ich dann auch die Aussicht habe auf einen festen Platz in der Rotation. Jetzt ist er zu einem guten Team gekommen, hatte nicht wirklich einen festen Platz in der Rotation, auch wenn er ja teilweise schon auch mal gute Ansätze gezeigt hat. Also ich fand ihn da jetzt nicht völlig verkehrt, aber so zu dem defensiven Weg, den sie gehen wollen, passt er wahrscheinlich nicht so gut.
Ja.
Und jetzt wird er halt, ist er quasi einfach Salary Filler geworden. Das ist schon irgendwie schade.
Ja, absolut. Und ich muss schon auch sagen, ich fand ihn dann, also ich glaube, er hätte halt einfach noch ein bisschen Zeit gebraucht. Also gerade so, wenn du sagst, es ist, glaube ich, auch nicht so einfach, wenn du so aus dieser zentralen Rolle, die er in Europa gespielt hat bei Anadolu und so, und dann halt in so eine kleinere Rolle wechselst und dann auch der Basketball ein anderes. Also ich glaube, die Umstellung ist jetzt nicht so leicht und wahrscheinlich, oder ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht hätte. Und vielleicht ist es hinterher dann aber auch in Charlotte, vielleicht spielt er sich dann auch so ein bisschen rein in die NBA, weil er mehr Möglichkeiten bekommt, weil ja das Team nicht dann so nach ein paar Spielen merkt, okay, am Ende stehen wir in Finals. Also deshalb müssen wir unsere Rotation etwas anziehen, sondern in Charlotte ist die Leine wahrscheinlich etwas länger und er hat auch Möglichkeiten als Backup von LaMelo Ball, neben LaMelo Ball, für LaMelo Ball zu spielen, wenn sollte er mal wieder verletzt sein. Und dann ist es vielleicht so ein bisschen ihr, wie heißt es, Blessing in Disguise oder sowas, ne? Also wenn es am Ende, aber wie du sagst, klar,
mal gucken, ob er halt darauf Bock hat, ne?
So, das ist die Frage,
klar. Ja, eigentlich genau die Situation, wo genau. Er seit Jahren gesagt hat, die will er eigentlich auf keinen Fall, wenn er in der NBA ist, dann bleibt er lieber in Europa und hat er jetzt nach einer halben Saison halt einfach bekommen.
Das ist natürlich das Ding, aber es ist natürlich nach einem halben Jahr NBA oder nach einer halben Saison NBA, vielleicht hat er sich dann auch gedacht, nee, aber irgendwie, ich möchte mich jetzt festbeißen und probiere es jetzt über Charlotte, also das ist ja natürlich, hat ja auch nochmal einen neuen Eindruck bekommen, aber ja, hast natürlich recht. Ja, aber schon krass, dass, also ich meine, Hayward, gut. Wie viele Spiele macht er? Das wären auch noch interessante Quoten gewesen, over under.
Das stimmt. Ja, also das ist halt bei ihm immer der Punkt. Das Gute ist aber halt, glaube ich, aus OKC-Perspektive, dass die ja nicht auf ihn angewiesen sind. Und also, ich glaube zwar schon, dass der in gewissen Situationen ihnen echt helfen kann, aber er ist ja trotzdem eigentlich ein Luxus, weil sie haben ja von der Rotation, die sie jetzt auch schon zur, ich habe die Tabelle gerade nicht vor mir, aber zweitbesten Bilanz oder so im Westen gebracht hat, sie haben davon ja nichts Signifikantes wirklich abgegeben, sondern sie haben das ja alles noch intakt und sie können jetzt halt einfach noch ein weiteres Teilchen da integrieren. Und wenn der jetzt dann morgen feststellt, ich bin verletzt für immer, dann ist es halt einfach so, dann ist es bitter. Ja. Die Wahrscheinlichkeit besteht immer, aber der hat auch einen auslaufenden Vertrag. Also das ist ja nicht so, dass sie damit irgendwie mit diesem krassen Risiko ihre Zukunft beschädigt hätten oder irgendwas. Im Gegenteil, wenn es nicht funktioniert, dann ist es halt so. Aber wenn es funktioniert und er gesund bleibt, dann kann er ihnen halt helfen, glaube ich. Es ist halt immer so, dass das Hayward-Ding, was man auch über die letzten Jahre ja gesehen hat, also leider bei beiden Teams, die ihn zuletzt geholt haben, bei den Celtics und auch bei den Hornets, dann, wenn du ihn holst, um der beste Spieler oder zweit- oder drittbeste Spieler deines Teams zu sein und ihnen halt auch wirklich einen entsprechenden Vertrag gibst und dein Vertrauen in ihn setzt, das ist offensichtlich nicht das, was man mit ihm machen sollte. Also spätestens halt nach dieser krassen Verletzung, die er in seinem allerersten Spiel für Boston hatte, was nach wie vor
ja schon so bitte,
Das ist halt einfach wirklich unfassbar bitter gelaufen und seitdem hat er halt echt Probleme gehabt, auf dem Feld zu stehen, aber wenn er auf dem Feld stand, war er halt immer gut und hier ist es halt einfach, die können ihn da langsam ranführen, die können mal gucken, wie es läuft und wenn es nicht läuft, wie gesagt, dann ist es halt so, aber vielleicht läuft's ja. Das ist halt der Luxus, wenn du schon ein richtig geiles Team mit vielen guten Spielern hast.
Das ist der große, dann kannst du auch mal so einen Swing machen und wie gesagt, man kann ihn ja wirklich so aufbauen, dass er in den Playoffs dann da ist und dass er dann da wirklich dosiert eingesetzt werden kann und dann kann das schon ein großer Gewinn sein. Wie gesagt, auch dadurch, dass sie eben nicht viele wichtige Spiele oder keine wichtigen Spiele in dem Sinne für sie irgendwie abgeben mussten. Du hast ihn eigentlich schon erwähnt. Ich würde sagen, wir schauen zu unserem Weltmeister, Dennis Schröder. Das war ja schon so ein bisschen nach dem Quickly-Trade läuteten die Glocken ja, dass es wahrscheinlich wieder Richtung USA geht von Kanada aus und es gab diverse Gerüchte natürlich, jeder war irgendwie halbwegs interessiert und jetzt sind es die Nets geworden. Dennis Schröder und mein alter Freund Thaddeus Young gehen zu den Nets und Spencer Dinwiddie kurz mal Hallo gesagt in Toronto und dann direkt weiter und Dennis Smith Jr. gehen zu den Raptors beide, also Dinwiddie ist ja schon quasi weg, aber auch bei Smith Jr. läuft der Vertrag aus, also großer Vorteil für die Raptors, weil Schröder noch langfristig und längerfristig unter Vertrag gestanden wäre, beziehungsweise halt ein Jahr noch gehabt hätte. Am interessantesten ist natürlich Schröder bei den Nets. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber gefällt's dir? Passt das für dich? Also vorher meine ich, also vor dem Trade, seither natürlich schon, aber vorher.
Ja, also mich hat's schon auch überrascht, um echt zu sein. Ich dachte schon, es könnte sein, dass er getradet wird, aber ich dachte halt eher zu einem Team, was ambitionierter ist und wo er halt dann wahrscheinlich eher so Backup-mäßig reinkommt, Point-of-Attack-Defense, also beispielsweise die Lakers oder auch die Bucks hätten für mich Sinn ergeben, zumal also offensichtlich ging es ja Toronto auch wirklich darum, einfach die wollten ja keinen Gegenwert außer halt Salary-Cap-Relief haben für ihn, also wenn sie halt Dinwiddie und Smith so Dinwiddie sofort entlassen. Es ging ja offensichtlich nicht darum, dass ihr irgendwelche krassen Spieler haben wollt. Also ich weiß nicht, ob Milwaukee da passende Verträge gehabt hätte. Wahrscheinlich nicht, aber das finde ich schon krass nach wie vor. Was so den Fit in Brooklyn angeht, wie gesagt, es hat mich überrascht, was man halt so denken kann, okay, der bringt schon eine gewisse Downhill-Präsenz da rein, die ihnen sicherlich gefehlt hat. Der, also ist ja auch ein guter Passer auf jeden Fall. Aber also er löst jetzt auch nicht irgendwie alle Probleme oder so von dem Team. Das ist ja auch, Brooklyn hat, glaube ich, 15 der letzten 20 verloren. Das ist ja echt kein wahnsinnig gutes Team. Und ich glaube, er spielt in dieser Saison auf jeden Fall besser als Dinwiddie bisher. Dinwiddie war ja tatsächlich auch, glaube ich, der ineffizienteste Volume-Scorer der Liga. Und er war trotzdem, weil er so quasi der einzige Point Guard im Kader war, so was die On-Off-Zahlen angeht, teilweise mega wichtig für die Offense, weil sie halt einfach da sonst gar nichts hatten. Und also bin mal gespannt, ob Dennis das besser löst. Ich finde ja nach wie vor, und also selbst in Toronto, auch dann mit Quickly, dass es für ihn eigentlich immer am besten ist, wenn er nicht der einzige Playmaker auf dem Feld ist, sondern wenn es halt mehrere gibt und man sich da so also auch mal seinen Speed halt mehr einsetzen kann, dann schon in Bewegung und so. Das gefällt mir eigentlich immer am besten. Am Anfang, so nach dem Quickly und Barrett Trade, da war er auch dann häufig in Closing Lineups neben Quickly drauf und ich fand eigentlich, dass das eine ganz okaye Situation für ihn hätte sein können, aber Toronto hat offensichtlich entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen und jetzt gucken wir mal, wie es in Brooklyn weiterläuft. Also ich rechne schon mal damit, dass er da dann erstmal starten wird, aber also ich glaube jetzt auch nicht, dass die Saison der Nets sich dadurch jetzt irgendwie wahnsinnig drehen wird oder so.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, da hätten sie vielleicht schon noch mal ein anderes Kaliber gebraucht, irgendwie gerade, also gar nichts gegen Schröder, sondern halt, wenn man sich die Situation der Nets anschaut, du hast ja gerade angesprochen. Und aber wie gesagt, es ist halt ein bisschen dynamischerer Playmaker oder halt mehr Playmaker vielleicht auch noch als Dinwiddie und besserer Verteidiger als Dinwiddie. Von daher kann das schon funktionieren, auch wenn du überlegst jetzt mit Bridges, Cam Johnson, Finney Smith, der ja, außer ich habe irgendwas überlesen, nicht getradet wurde, Royce O'Neal wurde getradet, sprechen wir gleich drüber, aber hat auch Shooting um sich rum. Also könnte für ihn schon gar keine so schlechte Situation sein im Endeffekt, denke ich. Und dann, ob es dann, also rein spielerisch, ob es dann irgendwie fürs Play-in hinten rausreicht. Also ich meine, Chicago ist ja, ne, immer noch so gut wie vorher auch. Also ich glaube nicht, dass die groß nachlassen werden. Ja, weiß nicht, ob sich die Nets da irgendwie große Chancen ausrechnen sollten. Aber ja, also es könnte ganz gut funktionieren, gerade eben, weil eben, wie du gesagt hast, in Toronto, Quickly war dann so die erste Option, was das Playmaking angeht. Schröder hatte zwar die Möglichkeit, dann irgendwie zu closen an seiner Seite, aber man hat es irgendwie anders gesehen und vielleicht haben die Nets auch explizit dann sagen, okay, die und die Idee haben wir mit Schröder und dann kann das ganz gut werden.
Ja, aber also das war auf jeden Fall einer der Trades, die ich gesehen habe, wo ich gesagt habe,
ja, ja. Wie gesagt, ich habe vorher nicht drüber nachgedacht.
Das war nicht die spektakulärste Deadline, aber das war schon
überraschend. Ja, ja. Dann lass mal, wenn wir schon bei Deutsch und NBA sind, es gibt ja den ganz großen Deutschen, der ja auch jahrelang für ein Team gespielt hat. Ne?
Wen?
Detlef Schrempf.
Der hatte mehrere,
genau. Nein, du weißt, Dirk, die Mavs. Ach der. Deinen großen Freund PJ Washington haben sie geholt.
Ja, also dafür meinen anderen ebenso guten Freund Grant Williams abgegeben.
Und Seth Curry und ein First-Rounder, aber auch zwei Second-Rounder bekommen. Was ich jetzt interessant war, so im Zug...
Ich gucke hier bei diesem Trade-Tracker von ESPN gerade, weil ich natürlich vollkommen den Überblick verloren habe.
Ja.
Die haben nicht mal die Hälfte der Details, die du da aufzählst, haben die da mit drin. Aber wahrscheinlich
okay. Wirst du recht haben. Ich habe es von The Athletic, also da hab ich immer geguckt.
Naja, also der Unterschied ist ja, für The Athletic bezahlt man ja, also wird da wahrscheinlich noch pflichtlich gearbeitet.
Das ist korrekt, genau. Dass ich was anfange mit meinem Yield, nicht? Sonst ja. Stehe ich da mal auf der Matte, mein Freund. Nein, aber also PJ Washington, was ich da sagen wollte, im Zuge meiner, in Anführungszeichen, Recherche bei The Athletic habe ich auch einen Absatz von John Hollinger gesehen, der offensichtlich kein ganz großer Fan von PJ Washington ist. War so ein bisschen so, er ist so der Traum des 3D vielseitigen Wings, kann aber nichts so richtig. So ungefähr stand es tatsächlich da und hat dann irgendwie noch ein Zitat von Steve Clifford irgendwie rausgeholt, dass es gibt Spieler, die machen 15, 16 Punkte, aber dein Team verliert immer. Und er hat gesagt, das war bestimmt auf PJ Washington gemünzt.
Ich kann dir dazu nur sagen, John Hollinger guckt immer nur auf sein Player Efficiency Rating, alles andere ist ihm völlig egal.
Ja, also ich wollte
rank Washington einfach nicht so hoch. Ja. Nein, das ist natürlich Blödsinn, aber.
Wie findest du die Verpflichtung?
Man kann einiges kritisieren. Aber also prototypischer 3-and-D-Wing ist jetzt überhaupt nicht das, was man über PJ Washington sagen müsste eigentlich. Also das ist jetzt auch nicht seine Rolle jemals gewesen, sondern eher so Mobile Big, der 4 und 5 spielt, nicht irgendwie.
Aber ist dafür ist er schon kurz, ne? Also so von der Körperlänge.
Ja, aber hat relativ lange Arme und ist athletisch. Also ich meine, wenn du bedenkst, dass Grant Williams, der jetzt auch nicht unbedingt der
krasse
Modellathlet, der auch auf der 4 gespielt hat und nicht diese langen Arme hat und auch nicht so der Springer ist, wenn man ehrlich ist, dann würde ich sagen, dass also da bringt PJ Washington schon ein bisschen andere Voraussetzung mit. Aber er wird bei den Mavs auch nicht Center spielen, weil sie haben ja auch noch Daniel Gafford geholt.
Exakt. Was
vielleicht sogar noch ein besserer Move ist, weil sie halt bisher echt, die Defense war schon meistens ziemlich verheerend, wenn nicht Derek Lively zur Verfügung stand und irgendjemand anders da dann spielen musste, wer auch immer. Also teilweise war es ja auch Grant auf der 5, was halt ja einfach schon nicht ganz so ideal funktioniert hat. Und jetzt kannst du halt, also wenn beide gesund sind, kannst du mit Gafford und Lively 48 Minuten vernünftigen Centerball bekommen. Das sind auch beides Leute, die halt super zu Doncic passen, weil das halt beides richtig gute so Lob-Finisher, Rimroller-Typen sind, die auch so Ring beschützen können. Ich meine, Gafford hat natürlich keiner mitgekriegt, weil er in Washington gespielt hat, aber der hat ja jetzt in dieser Saison auch, glaube ich, Top 10 bei den Blocks gewesen. Einer der Spieler der Liga, weil er halt auch einfach nur seine Abschlüsse hat, sozusagen, die jetzt halt überwiegend Reste, Verwertung und Alley-Oops und so sind, aber darin ist er halt einfach richtig gut. Und die Mavs sind ein Team, was ja eine Länge, Athletik und Defense-Upgrade gebraucht hat. Und ich glaube, das geben die ihnen beide. Also insofern finde ich so die Aktivitäten der Mavs ziemlich vernünftig. Ist halt ein bisschen krass, wenn man bedenkt, dass Grant Williams, die haben ja für den auch einen Pick-Swap, wenn ich es richtig im Kopf habe, an die Spurs abgegeben. Oder war es ein Pick-Swap oder war es sogar ein Pick? Also es war... das war jetzt nicht nichts, was sie dafür abgegeben haben, um das Recht zu bekommen, den zu signen. Das war so die große Verpflichtung. Da haben sie jetzt nach einer halben Saison halt auch schon entschieden, okay, so groß war das dann doch nicht. Aber es gefällt mir ganz gut, was sie daraus gemacht haben.
Ja, ich meine, aber das ist ja auch das Ding. Ich meine, du hast ja eine gewisse Idee, wenn du einen Spieler holst, und dann kann es halt auch mal passieren, dass diese Idee dann einfach nicht aufgeht, dann in real life. Also, dass ja entweder gewisse Eigenschaften oder negative Eigenschaften, bei denen du vorher gedacht hast, ja, das ist jetzt klar, kommt mit, aber ist jetzt nicht so wichtig, scheint dann doch ein bisschen größer, es passt im Kontext vielleicht nicht so zu 100%. Und dann, wie du sagst, dann haben sie es ja eigentlich ganz gut ausgebessert, mehr Athletik reingebracht. Also Daniel Gafford hat mir echt auch ganz gut gefallen, der Move, dann eben, wie du sagst, einen athletischen Center noch dazu geholt, der rebounden kann. Und da eben, ich meine, sie haben Rashawn Holmes abgegeben, das war ja so der Klassiker, immer, okay, das ist der Vertrag, der quasi als Salary Filler irgendwo für einen Trade verwendet werden kann. Und sie mussten dann irgendwie noch einen First-Rounder, mussten sie noch irgendwie besorgen. Das ist jetzt der zweitschlechteste der Thunder geworden im kommenden Draft. Und weil OKC ja 8 Picks, glaube ich, hat. Nein, aber diverse. Und von daher, ja, finde ich, also sind sinnvolle Upgrades irgendwie. Also gerade ein Team wie die Mavs, das jetzt nicht mega athletisch war, zwei solche Spieler reinzuholen, auch an der Seite von Doncic, glaube ich, das kann ganz gut funktionieren. Und
ja, es ist halt echt so, aber also das ist nicht wegen Fehlern, die sie jetzt gemacht haben, sondern wegen Fehlern der Vergangenheit, dass sie echt immer weniger Möglichkeiten haben, weiter zu operieren, weil sie halt fast alles an Picks und Swaps ist halt aus dem Fenster. Ja. Wir haben jetzt auch dann wieder noch einen 2027er Pick nach Charlotte mitgeschickt, um halt Washington zu kriegen und so. Das, also der Umgang mit den Picks ist schon insgesamt ein bisschen locker, kann fast man mal sagen.
Chicago. Ach, Chicago. Das ist so geil. Entschuldigung, ich komme wieder. Das ist so ein bisschen so wie so eine Frischluftwatsche, wenn du rausgehst. Aber das ist schon wieder nichts gemacht.
Du hast nur untouchable gemacht.
Wie kannst du denn so überschaubar sein seit 3 Jahren und einfach nichts machen? Das gibt's doch gar nicht.
Das ist also die Bottomline. Es geht einfach nur ums Geld. Alles andere ist vollkommen Wumpe.
Das macht mich fertig. Ne? Muss irgendwie den Reinsdorf kriegst du da halt auch nicht raus, ne?
Also für den ist das doch auch ein erfolgreiches Unternehmen.
Ja, genau. Ja, genau. Es ist ein Unternehmen. Ach,
krass. Es erwirtschaftet Gewinne.
Ja, Jahr. Genau. Ja. Als Geschäftsmann eine Spitzengeschichte. Aber nur, ja, egal. Das wird mich wahrscheinlich noch ein paar Mal treffen. Irgendwie, so im Laufe der Folge. Weil das ist so krass. Also ich meine, auch DeRozan. Also was ist das? Okay, dann verlängerst du jetzt für den oder lässt ihn halt gehen, ohne Gegenwert. Caruso kann ich sogar noch verstehen. Ich habe dann auch so die letzten Tage mal so überlegt, okay, eigentlich, welcher Spieler, der reinkäme, wäre denn viel cooler als Caruso? Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich keiner.
Ich glaube, da spricht jetzt das Stockholm-Syndrom aus dir. Weißt du, was das ist?
Nein, aber, ja, ich war so ein bisschen hin und her, aber ich habe gesagt, okay, aber also dass du einfach DeRozan, dass du so mit der Situation, also das heißt ja, im Sommer wird es auch nicht besser. Ja. Nicht, dass es mich jetzt überraschen würde. Aber ich würde auch so diese Diskrepanz sogar, diese Hot Start, damals mit dem Vucevic-Trade und dann der Sommer Roster einmal überholt und jetzt bleiben wir die nächsten 10 Jahre, bleiben wir jetzt bei denen.
Pulver verschossen,
ganz klar. Ja. Ich glaube, sie ist einmal so ein bisschen. Ich meine, selbst die Bucks haben was hinbekommen ohne jegliche Assets.
Das stimmt.
Ich wollte eine sanfte
Überleitung. Also bei denen gibt es halt auch eine etwas andere Dringlichkeit, muss man sagen.
Ja, das stimmt. Ja, wobei, also ja.
Denen ist es halt nicht scheißegal, was passiert.
Das ist der Unterschied. Genau, ja, genau. Das schafft Dringlichkeit. Theoretisch sportlich gesehen wäre bei den Bulls auch durchaus Dringlichkeit da, aber.
Ja.
Das, also auf der Business-Seite interessiert man sich ja nicht so für den Sport.
Eben. Deswegen. Aber dann lass uns zurückgehen zu den Teams, die was gemacht haben. Du kannst zwischendurch immer auch mal wieder haten. Das ist überhaupt.
Ja, genau. Ich muss das immer
mal. Wir reden ja wahrscheinlich noch über ein paar Spieler, die mal bei den Bulls waren oder so.
Ja, fühl auf jeden Fall.
Einfach immer so eingeladen.
Ja. Bloß. Ja, ja. Wir sind hier. Genau. Wie gesagt, Milwaukee, Pat Beth für Campaign und Second Rounder kommt aus Philly. Muss ich sagen, finde ich jetzt, also Pat Beth ist 35 und ist jetzt auch nicht gewachsen in Philly. Also neben Dame ist es dann trotzdem ein sehr, sehr kurzer Backcourt, aber es ist zumindest jemand, der eine gewisse Point of Attack Plage darstellen kann oder ein bisschen oder halt wirklich nerven kann. Ich habe es ja letzte Saison auch so ein bisschen gesehen, so in der zweiten Saisonhälfte in Chicago und er ist jetzt nicht dieser überragende Defender, aber es kann halt nerven, er kann es halt ein bisschen einbremsen und ich glaube, dass das den Bucks schon gut tun kann. Also es ist jetzt nicht, wie gesagt, ist jetzt nicht der Home Run, aber mit den Möglichkeiten, die sie hatten, war jetzt auch kein Home Run drin und ich finde den Deal jetzt für sie jetzt nicht blöd.
Wahrscheinlich ist er nicht blöd. Ich weiß nicht, ob er den ganz großen Unterschied macht, aber
das wie du ja schon klar.
gesagt hast, das ist es ist ja schon etwas, was sie insgesamt gebraucht haben. Und also
genau.
Klar, dieses Mr. 94 Feet, das ist alles ein kleines bisschen übertrieben bei ihm, aber er ist ja durchaus trotzdem ein fähiger Verteidiger. Und ja. Also mal gucken, wie die Lineups jonglieren. Ich glaube jetzt nicht, dass er neben Dame starten kann, aber er kann ja einfach im Laufe des Spiels schon immer mal wieder Minuten übernehmen und da halt auch irgendwie helfen. So, er macht jetzt nicht unbedingt mehr Platz für Giannis auf dem Feld. Mhm. Das ist natürlich schon etwas, was wo man dann mal gucken muss, aber insgesamt finde ich es auf jeden Fall auch ganz okay. Ich nehme an, dass Milwaukee auch so ein Team ist, dass die halt nochmal gucken werden in Sachen Buyout-Markt, ob da vielleicht noch irgendwas geht. Und das war ja vorher auch klar, dass die jetzt eigentlich nicht unbedingt die Tools haben, um jetzt für jemanden, der wirklich einen ganz großen Unterschied machen kann, also für so jemanden zu traden, sondern dass es halt, wenn dann eher was Kleines ist und dann vielleicht nochmal Buyout-Markt gucken. Und dann mal so. Und also, wenn man guckt, wie die Doc Rivers Ära bisher angelaufen ist, können sie ja nur jede Hilfe brauchen. Ich glaube, der hat auch eher Bock auf Beverly als auf Campaign.
Er passt halt besser rein irgendwie. Oder? Also vom...
Ja, weil er auch sau alt ist. Passt auch gut zu dem Team. Und er und Dame können sich seit Jahren nicht leiden. Aber das ist halt auch so ein bisschen die Pat Bev Tour durch die Liga zu Spielern, die ihn nicht leiden können und die dann aber mit ihm irgendwann vielleicht doch klarkommen für eine Zeit lang.
Ja.
Das war mit Westbrook auch schon so. Die waren dann auf einmal Best Buddies.
Stimmt.
Was an dem Trade ansonsten noch cool und erwähnenswert ist, dass Pat Beth ihn selbst
verkündet hat. Ja, stimmt.
Also der war vor allem News-Hammeln, hat erst selber bekannt gegeben. Und da das ist hier New Media, wie die NBA-Spieler immer gerne sagen.
Ja, genau. Brauchen die ganzen Medien nicht mehr. Auch interessant.
Ach so, nochmal Milwaukee, noch ein Move, der vielleicht auch, also ich bin mir gar nicht sicher, aber der eventuell Buyout-Implikationen hat. Sie haben noch Robin Lopez nach Sacramento für Cash geschickt.
Cash. Ja, Buyout-mäßig, eben, ich glaube, die Hornets müssen ja auch ein bisschen waven. Ich weiß nicht, ob sie Kyle Lowry schon gewaved haben.
Das dürfte, ne, also glaub nicht, aber das dürfte jetzt passieren. Aber ja. So nachdem, wie darüber geschrieben wurde, über die Möglichkeit, der wird in Philly landen.
Ja, macht doch Sinn, ne?
Ja, kommt von dort.
Ab nach Hause.
Kann da noch eine sinnvolle Rolle spielen, meiner Meinung nach.
Ja.
Das wird passieren.
Ja, finde ich auch ein cooles, also wie gesagt, eine coole Fügung dann. So es wurde ja auch oft genug betont, dass er eben aus Philly ist und seine Philly-Mentality und so. Und dann jetzt dann zum Ende seiner Karriere mit noch einer guten Rolle dann irgendwie nochmal dahin.
Das ist übrigens lustig. Ich weiß nicht, ob man das hören kann, aber das New York-Klischee ist schon sehr real, dass sie halt Sirenen unterwegs sind.
Ja. Hatte ich übrigens aber in London war es ja ähnlich. Und es war ja so die ersten paar Tage, als wir hingezogen sind, so auch erstmal so ein bisschen, wenn du dann weißt, okay, man wohnt jetzt hier und es ist jetzt nicht mehr nur, oh ne, wir sind im Urlaub und es ist ja irgendwie cool, ne? Ach, krass, schon laut. Aber es hat sich dann nach ein paar Tagen wieder gelegt gehabt. Aber es war schon so, okay, krass, diese ganzen Sirenen die ganze Zeit.
Das ist ein anderes Life.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Als in der Metropolregion München.
Ich will hier Downtown quasi, fast Downtown.
Mhm.
Na, mit
lauteste Weltstadt.
Ja. Laut, dreckig.
Ja, rough.
Das ist München.
Raus Pflaster.
Ja, auf jeden Fall. Auch richtig raus in Phoenix. Keine Ahnung, wie Phoenix ist, aber ich wollte jetzt irgendwie zu den Suns kommen, weil auch noch ein interessanter Deal, auch ein Team, das jetzt nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten hatte, aber irgendwie schon was machen wollte und dann irgendwie doch relativ, also wild, ich weiß nicht, was der ESPN-Tracker sagt. Es war, glaube ich, auch noch nicht so ganz klar, wer, wie, wann und was und wo. Aber es war.
Wir haben den da witzigerweise noch gar nicht.
Okay, siehst du mal. Ja. Ist auf jeden Fall so eine.
Auch irgendwie albern ist und mich den Sinn dieses Trade-Trackers in Frage stellen.
Ja, weil der jetzt schon nicht uninteressant ist. Also Royce O'Neal zu den Suns.
Halt, die wir kennen.
Und die Grizzlies sind mit rein. Die bekommen einen Pick-Swap und ich glaube, Yuta Watanabe und die Nets bekommen, die Suns haben quasi all ihre Minimum-Spieler, die sie für den Flügel geholt haben, haben sie dann abgegeben oder geben sie ab in diesem Deal. Aber es war jetzt noch nicht ganz klar. Ich glaube, Kater Bates-Diop, Jordan Goodwin, Chimezie Metu können alle Richtung Brooklyn gehen und eben Royce O'Neal und David Roddy zu den Suns.
Big Body Roddy.
Big Body Roddy. Eigentlich schon, also für Phoenix, ne? Qualität statt Quantität, keine Ahnung. Also nichts gegen die anderen jetzt, aber es hat ja nicht funktioniert, deshalb meine ich. Aber
ja, also auch wenn alle, inklusive wir, im Sommer gesagt haben, sie haben auf dem Minimum-Markt eigentlich ziemlich gute Sachen gemacht.
Ja.
So richtig eingeschlagen haben sie jetzt nicht unbedingt alle und da ist O'Neal klares Upgrade, würde ich mal sagen. Also das sollte auf jeden Fall jemand sein, der halt auch im Zweifel Spiele für sie closen kann.
Genau.
Der halt irgendwie ein glaubwürdiger Verteidiger ist, glaubwürdiger Dreierschütze, in beiden nicht elitär, aber halt gut.
So, gut genug halt eigentlich,
im Endeffekt. Ne? Genau. Ja. Ist ja auch der Schwierigkeitsgrad der Dreier ist ja in Phoenix auch nicht hoch, wenn die anderen spielen. Ne? Also ja. Du siehst ja an Grayson Allen, der in seinem ganzen Leben noch nie so viele offene Dreier hatte, obwohl er in dieser Saison 50% von draußen trifft. Einfach weil die anderen trotzdem noch mehr Aufmerksamkeit ziehen. Und also so extrem wird es jetzt bei O'Neal vielleicht nicht sein, aber ich denke, der hilft da auch und ist halt defensiv einfach ein Upgrade, wie gesagt, gegenüber den meisten anderen Wings, die sie so hatten.
So sieht's aus. Ich würde sagen, wir können ein bisschen durchsprinten, oder?
Also Sneaky Contender-Moves sind halt immer was. Also da gab es ja einige. Da würde ich jetzt auch mal den Kelten mit reinnehmen.
Ja.
Brad Stevens, immer wieder making moves. Guter Mann einfach.
Ja. Also auch wenn er, wirklich.
Auch wenn er der Teufel ist wegen Marcus Smart, aber so rein GM-technisch macht er halt eigentlich fast immer nur gute Sachen. Das ist, das ist verrückt. Also ja. Franz Xaver Tillmann ist übrigens hier Tillmanns Biere-T-Shirt.
Ja, Absicht, oder? Absicht, ja.
Also ein Zufall, dass ich es dabei hatte, aber,
ein
Zufall, dass ich es jetzt dann angezogen habe. Aber ich habe ja die ganze Zeit gesagt, dass ich das eigentlich ganz cool fände, wenn sie noch einen Big holen. Und das ist jetzt ja auch noch einer, der so ein bisschen hybridmäßig, der auch mal auf der 4 spielen kann, aber halt einfach nochmal eine gewisse defensive Upside mit reinbringt, der jetzt im Idealfall in den Playoffs nicht viel spielt, weil du dann auf der 5 einfach Horford und Porzingis hast und dann das reicht für 48 Minuten. Und also es kann auch mal nebeneinander spielen, aber den Großteil der Zeit wird da schon einer von beiden besetzen. Aber die Wahrscheinlichkeit oder die Chance ist ja einfach hoch, dass man nicht in jedem Spiel beide die ganze Zeit zur Verfügung hat. Und da ist halt Tillman, finde ich, echt eine gute Versicherung für. Und auch jemand, der jetzt im Laufe der Saison halt echt noch schon einige Minuten sehen sollte, denke ich mal. Also mal gucken, wie so das interne Duell zwischen ihm und Cornette und und Keita ist, der auch zuletzt teilweise ganz gute Leistungen gezeigt hat, aber ich glaube, gerade defensiv ist er halt einfach besser als beide. Und Defense mögen sie, die Kelten. Deswegen haben sie auch Jaden Springer noch aus Philly geholt.
So sieht's
auch
aus.
Gerade noch sneaky reingekommen.
Ja, der kann man noch rein, genau.
Aber was ich auch nicht verkehrt finde, also der wird, glaube ich, jetzt keine Playoff-Minuten sehen,
ja.
Aber der hat dafür halt schon auch ein gewisses Talent und auch defensive Upside auf jeden Fall.
Athletisch. Ja, absolut. Und ich finde, Thielman gibt dem halt auch noch, gibt dem den Celtics halt auch noch was, was jetzt so die anderen Rotations-Bigs jetzt nicht haben, beziehungsweise halt so fügt gewisse Dinge auch noch zusammen, halt einfach wie jetzt Cornette, der halt eher so ein bisschen der Smarte ist, und sonst eher, und Thielman kann auch passen, aber ist halt, ist physisch rebounded und kann dadurch halt auch Horford und Porzingis auch mit Blick Richtung Playoffs halt entlasten. Also halt während der Regular Season, und du hast halt, ja, halt da einfach jemanden, also offensiv ist er jetzt nicht wahnsinnig gefährlich, aber du hast da zumindest jemanden, der dem du Minuten geben kannst und der dir jetzt nicht viel kaputt macht und vielleicht dir noch durch das ein oder Hustle Play irgendwie was gibt. Und ja, fand ich gestern einen sehr guten Move, muss ich sagen. Was hältst du von Monty Morris bei den Wolves für Shake Milton, Troy Brown Jr. und einen Second-Rounder?
Finde ich vernünftig. Also ich bin mir jetzt echt gesagt gar nicht mehr sicher, ob wir letzte Woche auch den da genannt haben. Wir hatten ja auf jeden Fall über Tyus Jones gesprochen.
Mhm.
Wir hatten
über der Brown. In Washington bleibt übrigens natürlich.
Ja, ja.
War klar.
Es gab wohl Gespräche mit den Magic, aber man ist sich leider nicht einig geworden.
Ist interessant, gell? Aber wie viel, also finde ich schon, weil es gab jetzt schon so eigentlich Teams mit klaren Needs, wie jetzt zum Beispiel die Magic und halt eben auch so Situationen wie Jones, dessen Vertrag ausläuft, der jetzt vielleicht auch nicht unbedingt in Washington bleiben will. Wie gesagt, DeRozan habe ich auch schon angesprochen. Dass es irgendwie so schwer ist, sich zu einigen, gell?
Ja.
Also das ist dann, obwohl eigentlich dann eventuell zwei Parteien aufeinandertreffen, die ja voneinander auch irgendwo profitieren könnten, wenn man in die Richtung geht. Meinst du, es ist so ein bisschen aufgrund des neuen CBA, also mit Second Apron und so, oder ist es auch so, dass Teams immer weniger bereit sind, noch diesen extra Schritt Richtung Kompromiss zu gehen, sondern halt oft auch sich überlegen, ich will schon, das, also lieber gar nichts als nichts nahe des Maximum.
Ich glaube eigentlich nicht, dass es das ist, sondern eher, dass es, also einerseits neue CBA und andererseits halt auch, dass viele von den Teams, die eigentlich Moves nötig gehabt hätten, dass die halt über die letzten Jahre halt so viele Picks schon abgegeben haben, dass die halt einfach nicht mehr so die ganz große Flexibilität haben. Also das trifft jetzt bei den Magic nicht zu, aber die sind halt vielleicht auch eher geduldig, dass sie halt sagen, okay, wir sind eigentlich unserer Timeline sowieso mehr voraus, wir behalten das jetzt einfach mal bei, wie es ist, gucken, wie die Saison weiterläuft und adressieren dann, was wir brauchen in der Offseason. Kann man so machen, hätte man auch anders machen können. Wie gesagt, ich hätte da auch gerne irgendwie den einen oder anderen Move gesehen, aber sie haben sich offenbar dagegen entschieden. Aber sonst, wenn du dich halt mal umguckst, so bei den Teams, wo man jetzt eigentlich gesagt hätte, da läuft es jetzt nicht ideal, die müssten eigentlich was machen. Voll viele von denen haben halt ihre ganze Flexibilität und ihre, also große Teile ihrer Assets einfach schon aus dem Fenster geschmissen.
Ja.
Über die letzten Jahre. Und das hat dann, glaube ich, so ein bisschen dazu geführt, dass es halt, also eigentlich viele Teams gab, die was machen wollten, aber eigentlich nicht so richtig die Mittel dafür hatten. Es gab nicht ganz so viele Seller, wie es das in anderen Jahren auch schon mal gegeben hat. Und dann, ja, kommt halt einfach nicht so viel bei rum. Aber man sollte auch gleichzeitig, glaube ich, nicht aus den Augen verlieren, dass ja in diesem Jahr halt es halt auch einfach schon seit Dezember oder seit Ende Dezember auch schon ein paar größere Trades
gegeben. Ja, klar.
Dadurch
ja.
hat sich, glaube ich, das so ein bisschen entzerrt. Und auch also ich meine, die besten Spieler, die zur Trade-Deadline, also beziehungsweise im Lauf dieser Saison getradet wurden, die wurden nicht heute gedealt, sondern das ist halt schon länger her. Ja,
das war schon vor Wochen.
Mit Siakam, Anunoby war, ich glaube, am 30. Dezember oder so.
Ja, das war doch dann, das war genau am 30. abends, da sind wir gerade auf unserem Weg zu unserem gemeinsamen Silvesterurlaub, da waren wir gerade abends im Hotel angekommen. Bei der Übernachtung, als ich dann gesehen habe, so, ach geil, okay.
Ja, nee, also das hat sicherlich auch schon ein kleines bisschen was entzerrt.
Ja, schon, also, nee, ich bin halt nur überrascht, wie gesagt, weil für mich dann zum Beispiel Jones in Orlando auch einfach wahnsinnig viel Sinn ergeben hätte, irgendwie für beide Parteien. Also gar nicht mal so, okay, es muss irgendwas Großes passieren, aber einfach so, dass halt einfach so ein paar Teams oder auch zum Beispiel jetzt die Pelicans, die ja gut sind, die aber wahnsinnig tief sind, aber halt vielleicht irgendwie noch den einen oder anderen Spieler brauchen, der die ganze Sache so ein bisschen glätten könnte, ausbalancieren könnte oder so. Und halt eben viele Möglichkeiten hätten, auch aufgrund ihrer Picks und aufgrund der vielen jungen Spieler, die sie haben, ähnliche Spielertypen etc. Und deswegen, genau, war ich so ein bisschen überrascht, dass dann doch so viele sich dafür entschieden haben, es etwas ruhiger anzugehen.
Ist jetzt apropos of nothing, aber weil du über die Pelicans sprichst, ich habe mir heute Morgen das Spiel gegen die Clippers angeguckt. Dyson Daniels ist ein sneaky Dude. Der ja? Also, weißt du, was der Grand Theft Alvarado Trick ist? Den hat er gegen Kawhi Leonard ausgepackt. Und halt nicht Alvarado, sondern Dyson Daniels. Okay. Das hat funktioniert. Mhm. Ich wusste nicht, dass das geht. Von daher, Dyson Daniels hat jetzt für immer meinen Respekt.
Ja, ja. Sich allein das zu trauen. Also ja. Auf mehreren Ebenen, aber ja. Ja, zurück zu Monty Morris, da wollten wir eigentlich drüber sprechen. Das war ja so die Ausgangssituation. Ja. es gab ja so das Thema, so ohne Conley bricht die Offense ein. Also ich habe da irgendwie auch so ein paar Zahlen irgendwo gelesen. Sind ohne Conley bei 112,8 Punkten pro 100 Possessions. Der 24. in dicken Anführungszeichen beste Offense der Liga. Wenn Edwards dann auch nicht auf dem Feld ist, sind es 103,9 Punkte pro 100 Possessions. Also das ist jetzt nicht so geil. Und da kann Morris natürlich helfen. Ich meine, was man natürlich sagen muss, war ja relativ lang verletzt, glaube ich, die ersten 43 Spiele verpasst und ist noch etwas rostig. Also dieses kleine Sample Size und alles so, ne? Aber trifft 18,2% seiner Dreier. Sollte er ausbauen, dürfte er auch ausbauen, weil er über Karriere so bei rund 39% ist von draußen.
Können wir uns in dem Fall darauf einigen, 2 von 11 Dreiern zu sagen, weil 18% klingt halt echt, also es ist nicht nur eine kleine Sample Size, sondern es ist eigentlich
eine nicht existente Sample Size.
Muss das sagen. Ist für Steph Curry ein schlechtes Spiel, 2 von 11.
Ja, das stimmt.
Von daher, ja.
Das. Genau, also das war das Setting war sicherlich auch nicht, der Tisch war nicht schön gedeckt für ihn, glaube ich auch. Das kann man so auch sagen.
Genau, und rostig war er auf jeden Fall.
Ja.
Es ist halt so ein bisschen die Frage, wie schnell er das abschütteln kann. Aber also wenn sie die Version aus Denver bekommen, die Wolves, dann haben sie halt wirklich ihr Team gut ergänzt.
Ja, ja, weil da eben in den hohen 30ern der Dreier und sehr, sehr wenige Turnover. Also über die Karriere 0,8 Turnover pro Spiel. Und selbst in der Saison in Denver, in der er 30 Minuten gespielt hat, im Schnitt war es ein Turnover pro Spiel.
Also das ist deswegen hat er auch bei Basketball Reference den Spitznamen ernsthaft stehen, Count of Monty Assist T.O. Ich möchte das nicht weiter ausführen.
Ich muss mir ganz kurz innerlich nochmal vorsagen, bis ich, ja, schön.
Quasi der Grafzahl der NBA.
Ja. Naja, auslaufen. Maximal einfach gehalten, würde ich sagen, den Spitznamen, oder? Das finde ich gut so.
Ja, ja, genau. Ja. Ganz simpel. Es rollt einfach so von der
Zeit. Ja, genau, genau. Ja.
Also die Wolves haben immer noch keinen Point Guard für nächste Saison unter Vertrag, aber
können wir dann im Sommer gucken.
Scheiß auf die Zukunft.
Eben. Im Hier und Jetzt leben, Ole.
Eben.
So, das ist doch das Entscheidende. Die Sixers mussten so ein bisschen zweigleisig planen, weil das Hier und Jetzt sieht nicht so geil aus. Embiid raus, Embiid operiert, kommt Embiid zurück. Man weiß es nicht. Wie gesagt, man rutscht gerade so ein bisschen ab. Die Heat auf Platz 7 sind nicht mehr weit entfernt, also eventuell rutschen die ins Play-in ab. Und dann Duell mit dem Bulls, mit den eingespielten Bulls. Huh, ob sie das wollen.
Über 5 Jahre haben die sich eingespielt.
Ja, für den großen Wurf. Aber immerhin haben sie jetzt Buddy Hield. Der kommt nämlich aus Indiana. Dafür haben sie Marcus Morris, Furkan Korkmaz und 3 Second-Rounder abgegeben. Marcus Morris übrigens gleich in einem Trade für Dougie McBuckets Richtung Doug McDermott, auch ein alter Bulls-Freund natürlich, Richtung San Antonio. Buddy Hield bei den Sixers, findest du gut, Shooting neben im Beat und Offense und Feld breit machen und so?
An sich auf jeden Fall. Also du weißt ja, ich bin durchaus ein Buddy Hield Befürworter. Das ist einer der
Buddy
besten
Shooter sich bei dir nicht lange auf der NBA-Geschichte. Seite auf. Ja. Was? Buddy Hield sich bei dir nicht lange auf der negativen Seite auf.
Nee, absolut nicht. Das, wie gesagt, also was Volumen und Quoten und Schwierigkeitsgrad und Locations auf dem Feld angeht, beziehungsweise Locations rund um die Dreierlinie, ist er einfach einer der besten Shooter, die es je gegeben hat. Auch gerade so Movement-mäßig ist er, glaube ich, halt auch ein absolutes Upgrade für die Sixers, die halt auch jetzt nicht ganz so viele Shooter dann teilweise hatten. Also gerade was so mit Volumen, Quick-Trigger und so angeht, also der kann schon viel Platz schaffen, der kann auch mit, also in Handoffs mit Embiid gut eingesetzt werden. Der kann auch, also ich meine, was muss man dazu sagen, ein bisschen RIP für die Halliburton-Heald-Screening-Aktion, die ich immer extrem geil fand, aber mal gucken, wie sie das ersetzen, aber vielleicht kann er sich sowas mit Maxi auch aufbauen. Das ist natürlich auch ein defensiv dann echt schwieriger Backcourt wieder. Also das Problem haben die Sixers mehr oder weniger geerbt aus Indiana. Aber trotzdem, also wenn man sich jetzt vorstellt, Embiid kehrt zurück, dann hilft Hield da schon auf jeden Fall irgendwie weiter. Und er macht gleichzeitig halt auch die krassen Capspace-Träume der Sixers ja nicht kaputt, weil sein Vertrag auch ausläuft. Sie können sich das halt für eine halbe Saison jetzt mal angucken, wie er harmoniert mit Maxi, vielleicht auch, hoffentlich auch, wie er mit Embiid harmoniert. Und dann kann man halt eine Entscheidung treffen, ob man ihn behält oder nicht. Also insofern finde ich vernünftig eigentlich.
Zumal sie auch seine Bird Rights haben. Das heißt, ihn dann zu behalten, ist ja auch so ein bisschen so, einige Trades sind ja so mit Blick darauf, glaube ich, oder haben auch viele Experten gesagt, mit Blick darauf irgendwie durchgeführt worden, jetzt schon, dass du eben im Sommer die Möglichkeit dann hast, eben den Spieler dann zu halten. Und ja, wie du sagst, man kann sich jetzt anschauen und wir haben ja schon viel drüber gesprochen, dass die Sixers sehr, sehr viel Capspace haben werden. Ist auch so ein Ding, ich meine, die Free Agency Class ist jetzt nicht mega gut, aber du hast halt einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten und jetzt mit diesen Bird Rights, hast du, genau, können sie jetzt leichter halten, sollten sie dazukommen. Auf die Defense bin ich schon ein bisschen gespannt. Also wie das im Backcourt dann aussieht. Also dann.
Ich meine, sie haben ja immer noch Campaign geholt, der da noch auch noch.
Ja, schon. Also man so eine richtige Kante nebendran stellen, ne?
Ja.
Der dann, ja. Ja, aber ja, es ist.
Und Daniel House abgegeben, der dann von den Pistons auch direkt wieder gewaved wurde, wo der dann landet.
Genau.
Also zu 100% schlau geworden bin ich aus den Sixers nicht. Also was so die Gesamtaktivitäten angeht, aber Hield an sich finde ich vernünftig.
Ja. Was hältst du von Olynyk zu den Raptors?
Fand ich einen komischen Move für die Raptors. Also, weil sie halt in dem Trade das Team war, das einen Erstrunden-Pick abgegeben hat. Selbst wenn das wahrscheinlich kein guter Erstrunden-Pick sein wird, sondern wahrscheinlich eher ein ziemlich schlechter. Also könnte der schlechteste von OKC, den Clippers und Houston und Utah, also wird wahrscheinlich irgendwie so 26 bis 30 irgendwo landen. Das wird jetzt nicht der Top-Pick sein und trotzdem ist es halt normalerweise in dem Modus, in dem ich die Raptors eigentlich sehe, der jetzt eher so Asset-Collection-Verjüngen-Modus ist, ist es halt immer komisch, wenn du einen Pick abgibst. Gleichzeitig wollen sie offenbar ihr Team Kanada verstärken mit zwei Kanadier. Ja. Und Akbaji ist zwar nicht wirklich jung, weil er halt ein relativ alter Rookie war, also der wird jetzt, glaube ich, bald 24, aber halt trotzdem erst 2 Jahre in der NBA, halt auch jemand, der noch eine gewisse Upside mitbringt und, also, ich finde den nicht verkehrt, ich glaube, der könnte da auch irgendwie helfen. Olynyk ist halt auch wieder so ein Spieler, für mich macht er eigentlich in der Situation nur so halb viel Sinn, weil der halt auch in Contending-Situationen helfen kann, also ich hätte gedacht, dass eher ein anderes Team als Toronto den jetzt holt, aber, also in der Theorie, klar kannst du neben Barnes spielen lassen. So, ja. Weil der halt einfach mega smart ist, ein guter Werfer ist und irgendwie weiß, wie man sich zu bewegen hat, der kann halt das Feld breit machen. Und also ist meiner Meinung nach echt ein unterschätzter Offensivspieler. Ich finde nur, so vom Alter her wundert es mich halt schon, dass Toronto für so jemanden dann getradet hat. Ist aber, glaube ich, auch auslaufender Vertrag.
So auslaufend, ja. Ja, aber dann.
Like gut. Really trust.
Ist es dann. Geht es dann auch viel um Akbaji vielleicht, den man ja nach der letzten Saison schon. Der schon vielversprechend war mit seiner Defense, mit eventuell einem Dreier.
Ja, ich nehme an, dass das der Hauptpunkt ist. Und macht auch Sinn.
Und ich meine, jemanden wie Olynyk dann zu haben, also finde ich dann schon, also gerade in der Situation der Raptors, also wo man ja auch sagt, so Rajakovic will halt, es soll alles mehr fließen und sowas, wenn du dann einen smarten Passer hast, der noch dazu das Feld breit machen kann, der auch rebounden kann, natürlich jetzt nicht kein ausgewiesener Rebound, aber halt zumindest der Länge mitbringt. Ergibt dann schon irgendwie Sinn, aber ich war auch schon überrascht, dass du in der Situation halt einen älteren Spieler holst, den mit auslaufendem Vertrag und dafür halt diesen First-Rounder eben opferst, also Kyra Lewis und Otto Porter gehen auch Richtung Utah. Und gleichzeitig bin ich schon auch ein bisschen überrascht, was die, also ihr Pick ist ja, den behalten sie ja, wenn sie in den Top 10 landen. Sonst geht er noch OKC. Glaube ich auch Derek Favors Trade damals, oder?
Ja.
Also sehr, sehr lang her. So wird es den Lakers irgendwann mal gehen. So, ah, shit. Vor 30 Jahren, wisst ihr noch, damals der Pick.
So wird es denen über die nächsten Jahre gehen.
Hätten wir das mal nicht
gemacht. Aber auch nicht nur denen.
Ja. Aber trotzdem, also sie haben jetzt halt wieder echt wichtig, also mit Fontecchio ja auch Starter gewesen in letzter Zeit, Agbaji, interessanten jungen Spieler, mit Olynyk einen wichtigen Rotationsspieler abgegeben. Und irgendwie, ja, ich meine, es heißt ja, der Draft ist nicht so gut, wobei ich mir dann auch denke, okay, es ist jetzt vielleicht noch nicht dieses klare Talent dabei, aber es gab auch schon Spieler, die vorher niemand identifiziert hat, die dann sehr, sehr gut geworden sind. Also Jokic ist natürlich der Posterboy der ganzen Geschichte, aber da, also nur weil der Draft jetzt vorher nicht als geil gilt, heißt es nicht, dass da jetzt nicht am Ende sogar ein Superstar dabei ist, also weiß man ja nicht. Das ist ja, kann ja dabei sein, von daher ist es jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, okay, wir können die Geschichte eigentlich auch absagen, weil, ne? Aber ja, trotzdem, also überrascht mich so ein bisschen, dass Utah den Weg jetzt geht. Muss ich gestehen. Im zweiten Jahr in Folge. Ne?
Weil ich glaube, das
Trader Danny oder was?
Ja, und auch Zyniker Danny. Der denkt ja nicht nur, weil sie jetzt mal für ein paar Wochen ziemlich gut waren, dass sie jetzt alles haben, um Meister zu werden, und darum geht's dem halt. Mhm. Und deswegen guckt er halt eher dann, wie komme ich denn da besser hin? Und so, also was er wohl dafür identifiziert ist, eher über einen Draft wahrscheinlich, weil, also was ja auch Sinn macht, das ist Salt Lake City, da werden sie nicht
drauf
reden, dann anziehen. Aber, also ich denke, man kann das halt nicht ewig machen, dass man sein Team während der Saison so ein bisschen untergräbt.
Ja.
Letzte Saison haben sie es sehr krass gemacht. So krass haben sie es jetzt nicht gemacht. Ne? Also sie haben ja schon
genau, auf jeden Fall.
Die meisten Leute, die in letzter Zeit gut waren, haben sie ja behalten. Aber trotzdem glaube ich auch, dass, also Fontecchio und Olynyk vor allem, die werden schon fehlen, denke ich mal.
Ja.
Weil die schon einigermaßen wichtige Rollen gespielt haben. Und das waren sie offensichtlich bereit zu opfern. Und im Endeffekt tun sie damit dann wahrscheinlich den Warriors einen Gefallen, weil die sie dann wieder überholen können und auch ins Play-In reinschaffen werden. Vielleicht war das auch einfach eine Ansage von Adam Silver. Das kann natürlich gut sein.
Möglich. Sehr gut möglich. Nein, aber also wie gesagt, also das war jetzt auch nur mein Gedankengang. Also es gibt Gründe, dass Danny Ainge eine NBA-Franchise leitet und ich nicht. Also sehr, sehr viele Gründe, aber auch ich glaube, man kann seinem Urteil dann schon irgendwie vertrauen. Und wie gesagt, ich war nur ein bisschen überrascht. Warriors haben ja Corey Joseph weggetradet für einen Second-Rounder, Corey Joseph nach Indiana. Und ganz kurz, weil Doug McDermott so ein bisschen der Hield-Ersatz jetzt?
Ja, so mehr oder weniger.
Ja, weil sie ja Shooting schon brauchen, ne? Also für ihre Offense. Und
ich bin mal gespannt, ob... Also, ich meine, sie haben ja genug offensive Tools, um trotzdem halt weiter eine sehr gute Offense zu haben. Aber er war in dem, was er da gemacht hat, schon halt so einer der Besten überhaupt. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie sie das dann kompensieren. Also ich glaube, meine McDermott ist ja ein bisschen größer. Ich nehme mal auch an, dass der eher von der Bank kommt. So, aber ob es dann Mathurin wird oder Nembhard oder so, die haben ja schon auch alle ihr Talent, aber sind jetzt nicht unbedingt auf dem Level, wo Hield halt schon war. Deswegen mal gucken, ob das jetzt nicht irgendwie groß auf sie auswirkt oder ob sie es halt, das muss man ja bei ihm auch immer dazu sagen, die Defense ist halt so schlecht, dass das könnten sie jetzt anders gestalten und dann haben sie vielleicht nur noch einen sehr angreifbaren Verteidiger auf dem Feld in Halliburton und haben, also vielleicht schaffen sie es halt dadurch irgendwie mehr Balance auf den Court zu kriegen, und das ist dann ja im Endeffekt auch nicht vollkommen verkehrt.
Das ist vollkommen korrekt.
Mir wird es trotzdem fehlen. Ich fand es immer total geil, wenn die innerhalb von 6 Sekunden im Angriff Hield einfach so oben an der Dreilinie einen Screen gesetzt und dann so weggeflossen ist und den Ball bekommen hat und irgendwie keiner hat so schnell gedacht und war der Dreier schon drin. So fand ich irgendwie schon immer relativ erfrischend. Das wird jetzt halt ein bisschen weniger sein.
Ja, aber wer weiß, vielleicht kann Dougie McBuckets zumindest so ein bisschen in die Rolle schlüpfen. Man sieht es halt seltener, aber hin und wieder. Haben wir noch einen Deal, den wir bis jetzt noch nicht hatten? Auch eine geile Aussage.
Ich kann mal ganz kurz überlegen. Wir haben jetzt...
Eigentlich... Dass Clippers und Nuggets getradet haben, die Draftrechte für Israel Kamagate für Cash. Also Clippers bekommen die Draftrechte, Nuggets bekommen Cash. Kann ich jetzt nicht viel zu sagen?
Das kann ich auch nicht wirklich. Auch wenn das natürlich so nach einem ziemlichen Blockbuster eigentlich klingt. Ne?
Ja, aber die zwei der Top-Teams im Westen.
Ja. Die Kälte hat noch Dalano Benton zu den Blazers getradet.
Ah, richtig, genau.
Heavily protected second rounder, der wahrscheinlich nie conveyen wird, um das Gehalt loszuwerden.
Top 59 protected.
Sixers plan on pursuing Paul George in free agency if he doesn't extend with Clippers. Habe ich ja auch schon angekündigt.
Mhm. Würde ich auch planen zu machen.
krasser Bericht.
Aber es wäre schon, oh, Paul George in Philly fände ich schon echt interessant. Wäre schon, also wäre schon, und wenn du dann überlegst, wenn dann da Buddy Hield, wäre schon krass.
Ja.
Wäre schon ziemlich gut.
Wäre schon krass. Ist halt eins dieser Luftschlösser. Also ich glaube,
dass. Ich glaube auch nicht, dass es passieren wird.
Eher bleiben wird, wo er ist, aber, also mal gucken. Möglich ist alles.
Ja.
Arturas Kanisovas Zitat, ne? Also, richtig, übrigens, der ist gerade, gibt gerade Pressekonferenz.
Warum? Was hat er zu erzählen?
Strategie erklären. Also, er hat auch schon bekannt gegeben, dass Zach LaVine jetzt erfolgreich operiert wurde. Das ist ja schon mal gute Nachricht.
Also ja, nee, wirklich gut. Das war jetzt ein bisschen, ja. Ja, wirklich gut. Ja. Mhm.
Und dann hat er gesagt, we didn't see anything that would make us better. We would take a step back, which we didn't want. We want to compete for the playoffs. Da hast du es doch.
Hm. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich sagen soll. Und das ist überhaupt nicht gegen das Team, es ist einfach so gegen dieses Front, also diese Tatenlosigkeit im Front Office, finde ich wirklich krass. Also es geht ja gar nicht um, der muss jetzt weg oder der muss jetzt weg, sondern einfach nur so, also so Situation irgendwie, ja.
Ja.
In so eine Kacksituation reinmanövrieren und dann sagen, ja, wir wollen jetzt schlechter werden, wollen wir jetzt auch nicht. Das mag der Jerry nicht. Also deswegen nehmen wir uns auch die Chance, richtig viel besser zu werden. Halt auf Sicht muss er jetzt nicht morgen sein, sondern halt vielleicht übermorgen. Aber ja, ich bin echt, ich habe es ja schon mal gesagt, sollten die Bulls irgendwann mal wieder richtig gut sein, das wird ähnlich süß wie der Sieg von Werder Bremen vor ein paar Wochen in München.
Ja, mal gucken, ob es genau so lange dauern wird. Weil es eigentlich dauert noch länger.
Wenn
wir so insgesamt auf die Geschichte der Bulls-Franchise gucken, waren die richtig guten Zeiten schon kürzer als die nicht so guten Zeiten.
Ja. Ja. Und die sind jetzt auch schon wieder 26 Jahre her, die richtig guten Zeiten. Ich meine,
die Tipps-Ära würde ich schon.
Die war auch sehr cool. Es war eine sehr coole Ära. Das war eigentlich, also. Und sie hatten schon immer so kurze Hochphasen, das stimmt schon. Ja, nee, ich will es auch nicht so tun, das war jetzt alles mies gewesen, weil die Phipps-Ära war sowohl, als sie ja dann mal die Regular Season als erste abgeschlossen haben, als auch dann so in dieser Übergangsphase zwischen oder nach Derrick Rose Kreuzbandriss war ja auch ein cooles Team. Das fehlt mir halt so ein bisschen. Muss ja nicht Championship, also, aber ja. Irgendwas tun und nicht mehr sagen, wir haben nichts gesehen, was uns gefallen hat. Ja, was gefällt dir denn, Arturas? Wann gefällt dir denn irgendwas?
Was gefällt dir?
Was dir fällt dir? Naja, egal.
Die Grizzlies haben Victor Oladipo gewaved.
Ha.
Sagt der Kollege Shams. Naja, jetzt werden noch ein paar Leute entlassen.
Ja, das ist auch sehr schön. Sehr schön.
Dann werden die woanders unter Vertrag genommen. Ja. Hier, die Mavs wollen offensichtlich Spencer Dinwiddie auch zurückholen, sagt der Steinimo.
Okay.
Ja. Naja, das große Buyout-Roundup können wir dann die Tage
machen. Das machen wir dann. Machen.
Ich glaube, wir haben tatsächlich alle Trades genannt, wenn ich jetzt nicht irgendwas in der absolut unvollständigen ESPN-Trade-Tracker-Übersicht vergessen habe, beziehungsweise nicht sehe, dann hätten wir, glaube ich, tatsächlich alles genannt.
Ich glaube, ich habe auch nichts mehr. Nee, passt. Und sollten wir noch was vergessen, dann reden wir einfach demnächst nochmal. Aber
noch krasse Gedanken dazu, dass Miles Bridges derjenige war, der dann letztendlich gesagt hat, ich stimme keinem Trade zu, sodass kein Trade zustande gekommen ist. Das ist irgendwie komisch, weil er ja der miese Typ ist, ne? Aber er hat damit Teams davor beschützt, eine Dummheit zu begehen.
Ja.
Für ein halbes Jahr.
Richtig.
Denn dann wird die Dummheit kommen.
Er wird unrestricted free agent.
Genau.
Und hat er die letzte Zeit auch ziemlich gut gescored, ne? Also von daher.
Ja, der hatte, glaube ich, Back-to-Back.
40 Punkte, ja.
40-Point-Games, genau.
Ja, ja. Also von daher. Sixers. Wenn es mit Paul George nichts wird.
Es ist gut möglich.
Ja.
Naja.
Ja.
Oder halt, ne, die Lakers machen es dann. Egal. Machen wir Buyout Roundup und Zyniker Roundup irgendwann anders.
Würde ich auch sagen. Du hast Dinge zu tun.
Ja. Ich darf mir heute die Depleted Mavs gegen die Depleted Knicks angucken. Ich hoffe, dass Brunson dabei ist, nachdem er sich ja den Knöchel verletzt hat im letzten Spiel.
Ja, stimmt.
Aber dafür die Knicks spielt und ein, wie sagt man, ein tougher Mofo ist,
bisschen Eis
ist er bestimmt dabei.
Dann läuft
Tibbs wird ihn 48 Minuten spielen lassen und ich freue mich drauf.
Um den Knöchel mal richtig zu testen.
Ja, genau. Ja. Das geht doch.
Das ist gut. So schlimm ist das nicht. Ja. Ja, mega geil. Da viel Spaß auf jeden Fall.
Macht dich gespannt.
Bin gespannt auf Berichte und genau, wir gucken mal, was das Wochenende so bringt. Bei dir bringt es ja noch ein Tätertät. Konnten wir das auch mal hier abhaken, den Begriff, mit Dennis Schröder. Und dann hören wir uns einfach demnächst wieder. In dem Sinne, Freunde, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Freut uns sehr. Solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, das aber gerne tun wollen. Wie immer der Hinweis, dass das absolut und total einfach möglich ist. Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, wo ihr Podcasts hört, könnt ihr auch uns hören. Ihr könnt uns auch folgen gern bei X, bei Instagram. Ihr könnt auch auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen. patreon.com/korpiger-podcast-korpiger-mit. Boah, jetzt habe ich sehr schnell korpiger Podcast übrigens. Also ich habe es gerade ein bisschen verschluckt. Ne?
Karst.
Ja, Karst.
Karmi sowas.
Ja, oh. Schön. Bin raus. Nein, genau, da könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Andererseits gibt's extra Content. Was haben wir am Montag gemacht? Da hatten wir eine Folge, ne?
Ja, das ist sehr richtig.
Ja, haben wir über den Beat gesprochen, glaube ich.
Da haben wir über den Beat gesprochen und über mögliche Sachen, die Richtung Deadline passieren.
Genau. Und im Endeffekt ist nichts davon eingetreten, aber falls ihr mal reinhören wollt, wo wir schief lagen, schaut da vorbei und wir melden uns auch auf diesem Kanal baldestmöglich wieder. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Ole, genießt New York und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.
Präsentiert von Tipico Sportwetten.